Den Predigtext, den ich für diesen Sonntag ausgesucht habe, den finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 26. Markus 14, 22 bis 26. Und das lese ich wieder aus der Zürcher Bibel. Und wir springen hinein in eine Szene, nämlich des letzten Mahls von Jesus mit seinen Jüngern, ein Passamahl. Und dann heißt es in Vers 22, und während sie aßen, nahm er, Jesus, Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen und sprach, nehmt, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch, sprach das Dankgebet und gab ihnen den und sie tranken alle daraus. Und er sagte zu ihnen, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele. Amen, ich sage euch, ich werde von der Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu dem Tag, da ich aufs Neue davon trinken werde im Reich Gottes. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus auf den Ölberg. Liebe Gemeinde, letzten Sonntag hatte ich ja auch einen Abschnitt aus der Apostelgeschichte als Predigtext gewählt. Für den Sonntag war was anderes vorgesehen, aber Apostelgeschichte 2, 41 bis 47 war mir wichtig. Die kurze Beschreibung der idealen Gemeinde. Und da war ja von vier Säulen die Rede, auf denen das Gemeindeleben ruht. Und eine davon, das Brechen des Brotes. Und ich dachte, das passt ja ganz gut letzten Sonntag, denn da hatten wir ja gemeinsames Mittagessen. Und zusammen essen, das gehört zum Gemeindesein idealerweise dazu. Aber es gehört auch in anderer Weise noch mehr dazu, denn Jesus, so sagte ich ja auch, hat eine Mahlzeit gestiftet, um sich an ihn zu erinnern. Und das heißt, dass es uns vergegenwärtigt werden soll, was Jesus für uns getan hat. Und ich sage, es bedeutet doch etwas, dass Jesus eine Mahlzeit gestiftet hat, als Zeichen dafür, was er für uns getan hat. Und diese Mahlzeit selbst bedeutet auch etwas. Und je mehr Christen darüber nachgedacht haben, desto mehr haben sie darin sehen wollen. Ob sie damit immer so richtig lagen, das ist die Frage. Streit gab es darüber heftig und bis heute sind sich die Christen nicht einig, was dieses Mahl des Herrn Jesus denn eigentlich bedeutet und was da passiert und was es bewirkt. Und da dachte ich, ist es gut, wenn wir heute Abend mal feiern und auch einmal darüber nachdenken, was wir da eigentlich tun. Wenn ich die Berichte darüber im Neuen Testament lese, dann denke ich erstmal, das ist doch eigentlich ganz einfach. Jesus und seine Jünger sind zusammen. Und sie feiern das Passamahl, so wie Juden das eben tun bis heute. Und Jesus übernimmt die Rolle des Hausvaters und er leitet die Feier. Und da gibt es rituelle Speisen, die an die Befreiung aus der Knechtschaft, aus der Sklaverei in Ägypten erinnern und wie wunderbar Gott sein Volk durch die Wüste geleitet hat und ins versprochene Land gebracht hat. Und soweit alles ganz normal. Aber dann weicht Jesus von der üblichen Liturgie ab. Und er sagt diese Worte, die wir eben auch aus dem Markus-Evangelium gehört haben. Er deutet die Speisen anders als bisher. Das Brot, sagt er, ist sein Leib. Und auf Hebräisch, also der Sprache der Passafeier, da heißt das auch ganz einfach nur ich. Ich, sagt Jesus, bin das. So wie er es ja auch an anderer Stelle mal sagt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das. Ich bin der, zu dem ihr gehört. Und In mir gehört ihr zusammen und in mir habt ihr die Erwählung zum Volk Gottes und das Heil in Ewigkeit. Und das ist etwas Neues. Allerdings, der Bund vom Sinai, der wird erneuert und erweitert, sagt Jesus. In mir, sagt Jesus, erneuert Gott seinen Bund, den er mit Mose geschlossen hatte. Ja, in mir schließt Gott einen neuen Bund. Und dass ich dafür, sagt Jesus, mein Leben hingebe, das ist das endgültige Opfer, das diesen Bund besiegelt. Mein Leben. Und das ist die hebräische Bedeutung von Blut. Es bedeutet mein Leben, sagt Jesus, mein Leben und die Hingabe meines Lebens besiegelt diesen neuen Bund, setzt ihn in Kraft, macht ihn gültig und erhebt den Kelch. Erhebt den Kelch, der bei der Passafeier auf das Kommen des Messias hin erhoben wird und sagt, ich bin das. Und jetzt geschieht es. Wenn ihr von diesem Kelch trinkt, dann tretet ihr ein in den neuen Bund, den der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs heute mit euch schließt. Ein Bund, der offen ist für jeden Menschen auf der Welt. Viele, das meint auf Hebräisch alle. Nicht nur für die, die schon in Moses mit Gott verbunden sind. In mir, sagt Jesus, weitet Israels Gott den Bund aus für alle Menschen. Das passiert im letzten Mal, das Jesus mit den Jüngern feiert. Nicht mehr und nicht weniger, nach meinem Verständnis. Man kann natürlich noch mehr dazu sagen. Aber ob das alles wirklich zu dem passt, was wir so einfach in der Bibel lesen, darum wurde und wird gestritten. Gestritten wurde und wird um das kleine Wörtchen ist. Das ist mein Leib. Und vor allem, das ist mein Blut. Sagt Jesus doch, oder nicht? Und dann wird daraus in der katholischen Tradition das, was man, Achtung Zungenbrecher, Transsubstantiation nennt. Ich musste das dreimal schreiben, bis es fehlerfrei auf dem Manuskript stand und ich bin stolz, dass ich es aussprechen konnte. Wirklich ein schwieriges Wort, Transsubstantiation. Und die Sache selber ist auch nicht einfach. Gemeint ist damit, dass wenn wir Abendmahl feiern oder wenn es katholische Christen tun, dass sie ja das ja so ähnlich machen wie wir, mit Segensworten und so weiter, aber dann passiert etwas mehr. Dann gibt es ein Glöckchen, das klingelt und wenn das geschieht, dann verwandelt sich das Brot und der Wein des Abendmahls in das wirkliche Fleisch und das wirkliche Blut von Jesus. So verstehen katholische Christen das, was sie dann zu sich nehmen. Wir essen das Fleisch von Jesus und wir trinken das Blut von Jesus. Und diese Lehre hat bei manchen Christen in der Vergangenheit dann auch sehr merkwürdige Vorstellungen und seltsame Empfindungen ausgelöst. Wenn man da so manches liest, also mir wird da ganz anders. Und ehrlich gesagt, wenn ich das so wirklich so ausziehe, ne, und das ganz wörtlich und radikal nehme, dann bin ich ganz schnell doch dabei, dass das Mahl des Herrn so eine Form von Kannibalismus ist. Ja. Aber das ist die logische Konsequenz, wenn ich das ernst nehme. Aber hat Jesus nicht so gesagt? Ich denke nicht. Denn in unserem griechischen Neuen Testament steht zwar auch dieses Wörtchen ist, aber Jesus hat ja nicht griechisch gesprochen. Er und seine Jünger waren Juden, die Umgangssprache war aramäisch, das ist sowas ähnliches wie hebräisch und beim Passafest wird hebräisch gesprochen. Und da gibt es dieses Wörtchen gar nicht. Man braucht es nicht, weil die hebräische Sprache anders funktioniert. Also dann auf so einem Wörtchen, das es eigentlich gar nicht gibt, eine so große Lehre aufzubauen und so viel Konsequenzen, ist vielleicht doch nicht richtig. Aber auch wenn man sich da nicht so gut auskennt, wenn man die Bibel einfach nur auf Deutsch liest und wenn man ein bisschen Bescheid weiß über die jüdische Religion, dann muss man doch auch erkennen, dass wenn Jesus das so gesagt und gemeint hätte, ihr müsst mein Fleisch essen und mein Blut trinken, dann wären die Jünger schreiend davongelaufen. Einen größeren Frevel gibt es für Juden nicht. Die Vorstellung, Jesu Blut zu trinken, die wären schreiend weggelaufen. Wenn Jesus das so gemeint hätte und sie das so hätten verstehen müssen, auf so abartige Gedanken können nur Nichtjuden kommen. Es kommt ja auch aus der Heidenkirche, ne? Die Nichtjuden mit ihrer Philosophie, die drehen dann die Gedanken so lange, bis sie irgendwann da sind und von der Bibel weit entfernt. Muss ich mal so sagen. Wurde in der Reformationszeit dann ja auch so erkannt und auch so gesagt, dass das wohl so nicht richtig ist. Also die Evangelischen jedenfalls alle miteinander haben diese traditionelle Auffassung des Abendmahls abgelehnt. Sie sei unbiblisch und auch unchristlich. Und das denke ich auch. Bleibt aber die Frage, ob und wie Jesus denn dann dabei ist, wenn wir sein Mahl feiern. Oder ist das nur unser Ding? Ist Jesus irgendwie dabei? Wäre ja schon gut. Und da haben die Evangelischen dann unter sich herzhaft gestritten. Die einen sagten, es muss aber doch irgendetwas Besonderes sein, dieses Abendmahlsbrot und dieser Abendmahlswein. Einfach nur Brot und Wein, das kann doch nicht sein. Und sie sagten, okay, das Brot bleibt Brot, der Wein Wein, aber da drumherum irgendwie, da ist dann doch eine besondere Bindung und eine besondere Gegenwart von Jesus. Theologisch lutherisch heißt das dann, in, mit und unter dem Zeichen von Brot und Wein ist Jesus dabei. So hat Luther es versucht zu begreifen und auszudrücken. Irgendwie dann aber eben doch gebunden an diese Substanzen. Also Brot und Wein. Anders die sogenannten Reformierten, Zwingli, Calvin und unsere freikirchlichen Vorfahren auch, die kommen ja aus der Ecke. Die sagten, das ist uns immer noch zu heidnisch gedacht. Brot ist Brot und Wein ist Wein und sonst gar nichts. Und wenn im Abendmahl mehr passiert, dann allein im Glauben. Wenn Jesus im Abendmahl gegenwärtig ist, dann bei den Gläubigen. Wo kein Glaube, da kein Jesus. Auch nicht im Abendmahl. Bedeutet übrigens, dass du gefahrlos Brot und Wein zu dir nehmen kannst, auch wenn du nicht glaubst, es passiert dir dann nichts. Da hatten die Christen früher ja auch eine Heidenangst, ne? Das konnte ja richtig gefährlich sein, das Abendmahl zu nehmen. Also nach reformierter Erkenntnis, die ich teile, musst du keine Angst haben. Es geschieht im Glauben oder es geschieht nicht. Ist ein bisschen ernüchternd, dieser Gedanke, ne? Ja, so sind die Reformierten. Aber ich vermute, es ist doch der biblischste von all diesen Gedanken, meiner Meinung nach. Aber vielleicht sollten wir auch die ganze Sache noch mal ganz anders angehen und uns mal ganz von diesem Ist-Denken freimachen, von den Substanzen und dem Materiellen und noch mal ganz kindlich biblisch rangehen. Und dann sage ich wieder, es wird uns doch eine Geschichte erzählt, liebe Schwestern und Brüder. Es wird uns doch eine Geschichte erzählt. Es wird erzählt von einem Geschehen. Es ist doch etwas passiert. Und wenn wir so denken und es uns erklären, das Abendmahl, dann sind wir gewiss näher an der Bibel und näher an dem, was Jesus getan hat. Dann schauen wir uns einfach mal um. Dann lassen wir mal den Blick schweifen. Gucken wir mal. Und dann sehen wir erst mal nach hinten. Und dann sehen wir die Jünger mit Jesus Passa feiern. Und Passa ist das Mahl, das erinnert und vergegenwärtigt, was Gott für sein Volk getan hat. So erinnern und vergegenwärtigen wir uns das, was Jesus für uns getan hat. Oder besser gesagt, er erinnert uns und vergegenwärtigt es uns im Glauben durch den Heiligen Geist. So steht es in unserer Rechenschaft vom Glauben, unserem Glaubensbekenntnis. Da haben wir formuliert, in der Mahlfeier erleben wir die heilbringende Nähe und Gemeinschaft Jesu Christi, indem wir uns an sein Leiden und Sterben erinnern. Aber dass das keine blasse Erinnerung ist, sondern eine lebendige, eine von Jesus selbst lebendig gemachte Erinnerung, das versuche ich deutlich zu machen mit diesem Wort vergegenwärtigen. So hat es die Gute Nachricht auch übersetzt, das habe ich mir da abgeguckt. Dass uns gegenwärtig wird, was er für uns getan hat. Aber so ist es auch schon in der Passafeier. Da sagt es der Rabbiner auch so. Wir erinnern uns an den Auszug aus Ägypten. Unsere Väter und Mütter sind damals vor langer Zeit ausgezogen aus Ägypten. Aber wir tun so und wir feiern so, als wären wir es gewesen. Als wären wir die, die wir heute hier sind, damals dabei gewesen. Heute feiern wir den Auszug aus Ägypten so, als wären wir selbst ausgezogen aus Ägypten. Und auf diese Weise sind wir selbst es, die aus Ägypten ausgezogen sind. So sagen es die Rabbiner beim Passafest. Und so sollten auch wir uns im Abendmahl von Jesus erinnern lassen. Jesus hat sein Leben für uns hingegeben, für uns, die wir hier und heute dabei sind. Aber wir richten unseren Blick auch nach vorne, weil Jesus selbst es tut. Er sagt, ich werde von der Frucht des Weinstocks nicht mehr trinken bis zu dem Tag, da ich aufs Neue davon trinken werde im Reich Gottes. Und das ist auch unsere Zukunft. Das macht Matthäus etwas deutlicher als Markus, denn da sagt Jesus, mit euch werde ich davon trinken im Reich Gottes. Wir gehen also auf ein großes Fest zu, auf ein großes, herrliches Abendmahl gehen wir zu. Das ist unsere Zukunft. Und so ist das Abendmahl gewiss irgendwie auch eine Totenfeier. Und das wurde früher ja sehr betont. Ne? Schwarzer Anzug, trauriges Gesicht, schwermütige Lieder. Ja, weil wir ja auch das Leiden und Sterben von Jesus erinnern, weil wir daran erinnert werden. Ist ein Aspekt. Aber das Mahl ist auch eine Lebensfeier. Und das ist es eigentlich noch viel mehr. Eine Feier des ewigen Lebens, voll Freude auf die kommende Gemeinschaft mit Jesus im Schauen der Herrlichkeit Gottes. Nach hinten geht unser Blick und nach vorne. Aber wir sollten auch nach innen blicken, liebe Schwestern und Brüder, in uns hineinschauen. Und wie sehr hat man sich früher auch wieder mit der Frage gequält, ob man denn auch würdig genug sei, mit Jesus das Mahl zu feiern. Und ich denke, es ist gut, dass wir das heute nicht mehr so tun, dass wir uns damit quälen. Denn unsere Würdigkeit, das Mahl mit Jesus zu feiern, hängt nicht ab von unserem Tun. Hängt nicht ab von unserem Tun. Liebe Schwestern und Brüder, Sünder sind wir und bleiben wir. Egal, was wir machen. Wenn es daran hinge, dürfte keiner kommen. Beziehungsweise, es dürfen alle kommen, denn Sünder sind eingeladen. Und dass wir angewiesen sind und angewiesen bleiben auf die Gnade Gottes, egal, was wir machen. Und dass nur, wenn Jesus selbst uns zum Mahl einlädt, wir kommen dürfen. Und dass nur, wenn Gott selbst den Bund öffnet, wir eintreten dürfen. Das sollten wir uns allerdings immer wieder klar machen. Das darf nicht aufhören. Das müssen wir uns immer klar machen. Daher auch der Blick nach innen. Und dann auch der Blick zur Seite, um uns herum. Auch der gehört zur Feier des Herrenmahls. Wir dürfen auch den anderen Menschen nicht aus dem Auge verlieren, den Jesus uns an die Seite gestellt hat. Ganz egal, wer es ist. Das Abendmahl stiftet zutiefst auch Gemeinschaft. Es ist ja Gemeinschaft. Man kann das Mahl nicht mit sich alleine feiern. Auch wenn die Priester einer großen Kirche das so meinen und tun. Aber biblisch ist das nicht. Man kann das Mahl nicht mit sich alleine feiern. Auch nicht, wenn man sagt, aber Jesus ist ja dabei. Jesus ist nur dabei, wenn auch die Brüder und Schwestern dabei sind, weil er lädt sie ja ein. Sonst ist es kein Jesusmahl. Und deshalb ist es umso schmerzhafter, dass gerade an diesem Mahl die Christen sich trennen. Wo das Mahl uns doch zusammenbringen soll. Was kann man tun? Wenn es etwas gibt, das da zwischen uns steht, dann lasst uns das bereinigen, liebe Schwestern und Brüder. Wenigstens im Kleinen, in unserer Gemeinde hier am Ort. Wenn da irgendetwas ist, was du gegen den anderen hast, ein Problem, ein Streit, irgendwas, dann klär das doch. Und wenn es vor dem Mahl nicht gelingt, dann mach's nachher. Kein Grund, nicht zum Mahl zu kommen. Aber tu, was du tun kannst, damit nichts zwischen uns steht. Ja, und gebe Gott, dass es auch einmal im Großen gelingt, zwischen allen Menschen, die auf Jesus vertrauen als den Mittler des neuen Bundes mit dem Gott Israels. Jesus schließt jedenfalls keinen vom Mahl aus. Selbst wenn es da dunkle Flecken gibt auf der Seele. Wo gibt es die denn nicht? Aber wenn Jesus doch selbst mit Judas das Brot und den Wein teilt, und das tut er, dann tut er es doch bestimmt mit jedem. Und das sollte uns zu denken geben. Das Jesusmahl lässt uns zusammenrücken und lässt uns empfindsam werden füreinander, dass wir uns sehen und einander beistehen im Leben. Was also geschieht, wenn wir Abendmahl feiern? Wir schauen nach hinten und wir sehen den gekreuzigten Jesus und uns wird bewusst, dass wir Vergebung brauchen, weil wir Sünder sind. Wir sehen nach vorn und schauen in die Wirklichkeit Gottes, der uns gnädig und barmherzig eine Zukunft schenkt, über den Tod hinaus. Wir schauen in uns und wir erkennen in uns die tiefe Verbundenheit mit dem Gott Israels im Vertrauen auf Jesus, der in uns lebt, im Heiligen Geist. Und wir schauen uns um und sehen, dass wir nicht allein auf dem Weg mit Jesus sind. Gottes Kinder sind keine Einzelkinder. Viele sind es, die mit uns das Mahl feiern, das Jesus gestiftet hat, um zu schmecken und zu sehen, wie menschenfreundlich unser Gott ist. Amen.